Kleiner Hinweis. In dieser Folge von Nach Redaktionsschluss geht es um Drogen. Wenn das ein Thema ist, das Sie belasten könnte, dann hören Sie die Sendung lieber nicht.
Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Mit Pia Behme. Bei uns hat sich ein Hörer gemeldet, der nicht mit seinem echten Namen genannt werden möchte. Wir nennen ihn deshalb Herrn Vogel. Er hat sich gemeldet, nachdem er ein Meinungsstück in unserer Mediensendung Medias Res gehört hat, mit dem Titel Junkies sind kein Müll, sondern Drogenkranke.
Wenn Medien über Drogen oder andere Abhängigkeiten berichten, verwenden sie dabei häufig auch das Wort Junkie. Das sei Jargon, ordnet der Duden ein. Und es bedeute eine in fortgeschrittenem Stadium drogenabhängige Person. Aber ist das wirklich eine angemessene Bezeichnung?
Ja, ich bin der, der die ganze Sache hier angezündet hat. Ein Vogel, 60, Therapie hinter mir, seit 20 Jahren clean.
Vor allem die Begriffe Junkie und Drogenkranke haben ihn sehr beschäftigt.
Genau, aus zwei Gründen. Also einerseits wollte ich den Begriff Junkie kulturell retten, weil meine Erfahrung von vor 20 Jahren, das mag jetzt überhaupt nicht mehr so sein, war das auch Teil einer Subkultur, der Begriff als Selbstzuschreibung, wir sind Junkies und so weiter. Und andererseits habe ich den Alternativbegriff, nämlich drogenkrank, irgendwie scheiße gefunden. Ich fand ihn nicht gut. Ja, so ein bisschen paternalistisch. Das sind die Kranken und so. Ja, an dem habe ich mich gestört, habe mich dann mit dem hier auch anwesenden Freund Norm, der da so ein bisschen näher dran ist, gefragt, was für ihn der bessere Begriff ist.
Und Norman Zieblis ist Sozialarbeiter seit 17 Jahren in Osnabrück und arbeitet mit Menschen, die Drogen konsumieren.
Ich konnte es nachvollziehen, dass Herr Vogel aus seiner Geschichte auch raus mit Junkie was anderes verbindet, also auch als Lebensgefühl quasi und als Selbstbeschreibung in einer bestimmten Phase, dass das eben nicht nur diese negativen Assoziationen mit sich bringt, die der Journalist in diesem Clip so, glaube ich, kritisiert hat. Und gleichzeitig dachte ich, auch bei Drogenkrank, wenn man das so als allgemeinen Begriff für sämtliche Leute nimmt, die mit Drogen experimentieren oder Erfahrungen machen, dann ist das auch zu eng, sodass ich da so auf die Idee kam, eigentlich so im Rahmen von dem Internationalen Gedenktag für die verstorbenen Drogengebraucher wird ja das benutzt. Das finde ich eigentlich für so eine Allgemeinbeschreibung am passendsten. Drogengebraucher.
Wer heute noch dabei ist, ist Isabel Bär. Sie ist Investigativjournalistin und recherchiert unter anderem zum Thema Drogen. Isabel, was sagst du zu den Ausführungen von Herrn Vogel und Herrn Zieblis?
Als ich angefangen habe, zu dem Thema zu arbeiten, war mir gar nicht bewusst, was Junkie eigentlich bedeutet. Ich glaube, viele benutzen das, ohne zu wissen, dass dieses Wort sich ja eigentlich von eben Junk, also Müll, ableitet. Und auch bei mir war es so, als ich an einem Buch geschrieben habe, eben auch zum Thema Drogen, dass ich am Anfang auch dieses Wort benutzt habe. Und erst als mich dann eben von einer meiner Protagonistinnen darauf hingewiesen wurde, was das ja eigentlich bedeutet, eben angefangen habe, das rauszunehmen an den Stellen, wo ich das selbst benutze und nur noch da drin lasse, wo es eben eine Eigenbezeichnung ist. Also wo sich zum Beispiel jemand mit Heroinabhängigkeit selbst so beschreibt. Genau. Und ich finde, das ist halt was, das, ich glaube, so kann man das auch weiterhin in den Medien benutzen, solange man das eben als Eigenzuschreibung beibehält. Ich weiß nicht, ob sich Drogengebraucher durchsetzen wird in der Berichterstattung. Ich glaube, das wird schwierig. Aber ich kann, ich glaube, der erste Schritt wäre erstmal zu gucken, so, wir benutzen Worte wie Junkie nicht mehr als Fremdzuschreibung. Das ist, glaube ich, schon mal, da wäre schon mal ziemlich viel erreicht. Und ich glaube, bei Drogengebrauch, da muss man eben unterscheiden, es gibt ja Leute, die experimentieren vielleicht, die haben aber noch keine Suchtproblematik und werden vielleicht auch keine entwickeln. Aber wenn es aber um das Thema geht, zum Beispiel jemand hat wirklich eine Abhängigkeit, ich glaube, dann muss man das auch beim Namen nennen. Also da finde ich das Wort Drogengebrauch dann auch nicht mehr passend, weil es ja dann nicht mehr darum geht, ich konsumiere einfach, sondern es geht ja dann um einen Konsum, der eben schon aus dem Ruder gelaufen ist, wo es eben auch darum geht, dann zu gucken, welche Möglichkeiten der Behandlung oder eben ja dem Umgang damit gibt es dann für diese Person. Deswegen glaube ich, es gibt keinen Begriff, der alles abdeckt, sondern man müsste da eben gucken, was möglichst viel, wobei man natürlich sagen kann, wenn es jetzt um Drogentote tatsächlich geht, da ist es ja tatsächlich so, das können Menschen sein, die zum Teil eben eine lange Suchtgeschichte hatten, aber auch Menschen, die vielleicht tatsächlich einmal experimentiert haben und es ging halt schief.
Ja, das stimmt. Also ich hatte auch, muss ich ehrlich zugeben, man muss da natürlich genau differenzieren. Was für ein Bericht in den Medien, ja, ist das? Ne? Und wenn das ein sensibler Bericht über irgendwen ist, der von sich selber und man berichtet seine Geschichte oder so, dann darf der Begriff Krankheit da sicherlich auch eine Rolle spielen. Wobei wirklich, also gerade bei so Kopfgeschichten, ja, wie Sucht und wie psychiatrische Geschichten, der Begriff Krankheit von außen angewendet, ganz, 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 ganz schwierig ist, immer. Ja? Mhm. Aber wenn das ein Bericht ist, ganz sensibel über jemanden, so. Ja? Was ich aber im Kopf hatte, als mich das so angenervt hat, war so ein typischer RTL2-Bericht, man blickt auf den Kotti oder so oder irgendwo in Deutschland, eine, wo Leute so ein bisschen so rumhasseln und das sind Drogenkranke.
Was vielleicht so in Herrn Vogels Schiene so geht irgendwie, ich finde also genau auch also eine Arbeit mit psychisch Kranken oder eben auch mit drogenabhängigen Menschen, da ist das, finde ich, ja immer ausschlaggebend, gerade wenn es so chronifiziert ist und wenn es eben Menschen sind, wo man schon davon ausgehen kann, das wird jetzt den Rest des Lebens dazugehören. Dann ist ja so in der Arbeit auf jeden Fall oft, finde ich, so ein prägendes Ding, es geht ja nur um den Leidensdruck. Und wenn jemand mit dem Verhalten, was er da an den Tag legt, gar keinen Leidensdruck verspürt, so, dann ist das zumindest etwas, wo ich dann als Sozpet oder so auch nicht drauf anspringe. Dann ist das gut, dann stabilisiert ihn das vielleicht. Und dann gibt es andere Sachen, unter denen der leidet. Aber dann ist es vielleicht nicht gerade der Konsum. Und so der Fokus eben auf diese Sachen so zu legen, die jemand selbst eben auch tatsächlich formuliert und dann tatsächlich, wenn man von außen schaut, eben auch hier Beispiel gerade Kotti und Drogenszene, dann wird es vielleicht nicht jeder davon wird sagen, dass Drogen jetzt sein vorrangiges Problem ist, sondern vielleicht viel, viel anderes. Und manchmal sind es auch soziologische Themen oder eben ja, Sachen, die nicht direkt mit einer Substanz zu tun haben, auch auf jeden Fall. Es geht nicht darum, eine Drogenabhängigkeit nicht mehr eine Drogenabhängigkeit zu nennen, aber eben wenn es in der medialen Berichterstattung eben sich reduziert auf hier ist jemand drogenabhängig oder drogenkrank und damit vermeintlich man eben das ganze Thema erfasst haben will, das würde ich auch sagen, reicht oft nicht.
Was da ja so ein bisschen mit diesen Begrifflichkeiten auch zusammenläuft, ist der Blick auf die Betroffenen, würde ich mal sagen. Und da gibt's ja auch noch andere Elemente in der Berichterstattung, außer jetzt vielleicht die Wortwahl, die da mehr drüber sagen oder wo man ein gewisses Gefühl dafür bekommt, wie auf Betroffene geblickt wird. Was haben Sie da so für Beobachtungen gemacht, Herr Zieblis?
Wenn ich das mitbekomme, entweder jetzt bei der Cannabis-Legalisierungsdebatte in den großen öffentlichen Medien oder auch jetzt im kleinen, wenn es so um lokale Drogenszenepunkte in Osnabrück geht und wie dann darüber berichtet wird, es ist eben oft, finde ich, immer nur so ein Ausschnitt der Thematik, die eigentlich jetzt mal relevant zu begucken wäre, wenn man ernsthaft entweder den Anspruch hat, an dieser Thematik was zu verbessern, also auch die Lebenswelt der Leute zu verbessern, die sich da eben drin befinden, oder eben auch so ganz neutral jetzt bei der Legalisierung sich darüber Gedanken zu machen, was da wohl richtig und was falsch ist. Und es ist dann oft, was debattiert wird, ist oft zu eng, finde ich. Also wenn man eben darüber spricht, ob irgendeine psychoaktive Substanz legalisiert werden sollte oder nicht, dann macht das ja erst dann, finde ich, im Diskurs Sinn, wenn man eben das auch wirklich abwägt mit eben, was ist da der Vorteil, was ist der Nachteil, wenn man das konsumiert, was hat es für Chancen, was hat es für Risiken und warum machen es eben auch Menschen und warum wiederum werden andere Menschen davon krank. Und wenn man das, und das ist halt ein komplexes Ding und das ist groß und das ist schlecht zu greifen, aber wenn man das so ganzheitlich anguckt, da würde deutlich mehr Konstruktives bei rausspringen, als eben diese verkürzten Diskussionen, die so normal, möchte ich behaupten, so eher medial sind.
Ich glaube auch, also wenn man da nochmal einen Schritt zurückgeht, es gibt ja auch immer wieder Meldungen wie, ja, jetzt gibt es die neue Zombie-Droge und solche Sachen, was ich enorm problematisch finde, weil man, also gerade was zum Beispiel auch Crystal Meth anging, als das stärker in den Medien war, wenn man sich da anschaut, wie da über Konsumenten berichtet wurde, also da sind Sachen gefallen wie, die verhalten sich wie Tiere, die Monster, Zombies, also man hat diese Menschen komplett entmenschlicht und herabgewürdigt und ist eigentlich gar nicht darauf eingegangen, was macht diese Substanz im Körper, was sind Problematiken mit Streckmitteln vielleicht auch. Und es wurde teilweise eben auch über bestimmte Substanzen falsch berichtet, also dass man eben Leuten, die irgendwelche Straftaten begangen haben, zum Beispiel gab es einen Fall von einem Mann, das ging auch groß durch die Medien, auch hier in Deutschland, der in den USA wohl einem Obdachlosen das Gesicht abgefressen haben soll. Und da hieß es eben auch, ja, der hat diese Zombie-Droge konsumiert, Cloud9. Und am Ende kam aber raus, als man ihn dann, also der wurde erschossen dann wohl von der Polizei, und als man dann eben ein toxikologisches Gutachten gemacht hat, hat man festgestellt, der hatte das gar nicht im Blut, sondern die haben dann nur Cannabis festgestellt. Und das ist jetzt ja keine Erklärung dafür, wie es dazu kam. Aber solche Sachen gehen dann manchmal eben groß durch die Medien, ohne dass man Näheres dazu weiß. Und ich meine, gerade bei dem Fall war ja eigentlich klar, als das durch die Medien ging, es gab noch kein toxikologisches Gutachten. So sicher konnte man das zu dem Zeitpunkt gar nicht wissen. Und ich glaube, da wäre es einfach besser zu sagen, das ist passiert. Was konsumiert wurde, wissen wir zu dem Zeitpunkt nicht und auch nicht, ob das jetzt mit einer bestimmten Substanz zusammenhängt. Aber wenn man das natürlich so berichtet, dann führt das natürlich auch so, dass man ein gewisses Bild hat von Menschen, die bestimmte Drogen konsumieren. Und führt eben auch zu einer Stigmatisierung.
Mir fällt gerade ein Beispiel ein. Als das vor einem Jahr oder vor 2 Jahren, da war doch auch von Bombe, der neuen Droge aus dem Kongo. Tatsächlich ist das wohl so, dass da jetzt eben auch schon seit einer gewissen Zeit sich die Leute die Ablagerung aus den alten Autokatalysatoren rauskratzen und die dann, ich weiß gar nicht, ob sie es rauchen oder auch sniefen oder so, und davon dann eben auch so zombie-mäßig 2 Tage lang komplett out of order sind. Und das war eben der Bericht, die neue Droge Bombe. Und eben Autokatalysatoren und wie furchtbar die Leute unterwegs sind, wenn die das konsumiert haben. Und das war's. Und man hat überhaupt keinen Aufhänger mal gemacht und gefragt, Menschenskinder, was sind das aber auch für Lebensumstände, in denen Jugendliche und Kinder und auch Erwachsene im Kongo aufwachsen müssen. Vielleicht sind ja wirklich die Perspektiven und die kompletten Umstände da auch so desolat, dass, also man muss schon viel zusammenbekommen, um auf eine Idee zu kommen, sich so wegklinken zu müssen. Und aber dieses soziologische Thema eben, vielleicht ist das Leben da auch wirklich für eine gewisse Gruppe im Alter oder eben auch in einer gewissen Ecke da so furchtbar, dass man eben auf sowas Selbstzerstörerisches ja erstmal kommen muss, sich nur 3 Tage lang komplett wegzubeamen und dann auch schlimmste Konsequenzen in Kauf zu nehmen. Aber eben dieser soziologische Rahmen, so was muss auch nötig sein, damit auch eine nennenswerte Gruppe in der Gesellschaft überhaupt auf so einen Trichter kommt. Und diese Frage, die wird halt nie gestellt.
Leute, die gesehen werden, die wahrgenommen werden vom Bürger an den öffentlichen Plätzen, die sich seltsam verhalten, die morgens um 9 ein Bier trinken, nachdem sie ihre Substitutionen getrunken haben. Da gibt es in jeder Stadt irgendwelche Orte, wo diese Menschen sich treffen. Ja? Und das sind eigentlich die, ja, für die mein Kommentar da gemacht war. Ja.
Also für diesen Kontext, meinen Sie, mehr als in Kontexten, die weiter weg sind, muss die Frage gestellt werden, die Herr Ziplius aufgeworfen hat, nämlich wie kommt es dazu, in die Richtung ging's, ne?
Also erstmal, wie kommt es dazu, wollen wir gar nicht wissen oder können wir nicht wissen. Ja, Ziplius weiß es dann. Ja, aber wie gehen wir damit um? Und da ist eben ein neutraler Begriff. Ja, wenn wir vielleicht auch von denen genervt sind, weil dann lassen die da Bierflaschen liegen und sind schwierig und nerven und dann gibt's auch mal eine Prügelei und so. Und da ist die Bezeichnung Drogengebraucher, ja, einfach neutraler, weniger belastet, nach meinem Empfinden.
Wenn wir jetzt wieder den Bogen spannen zu Medien, bedeutet das vielleicht auch, dass mehr auch mit Menschen, die Drogen gebrauchen, gesprochen werden sollte, als über sie?
Ich würde mich da kurz einklicken. Das finde ich einen total wichtigen Punkt. Es wurde ja auch oft Sachen über den Kopf hinweg gemacht. Ich glaube, jeder von uns oder viele kennen noch diese Faces of Meth. Also das waren so Fotos von Inhaftierten in den USA, wo eben gezeigt wurde, hier wurde die Person festgenommen, angeblich hat sie Crystal Meth konsumiert und 2,5 Jahre später sieht diese Person so aus und sollte eben darstellen, extremer Verfall, extremer Alterungsprozess.
50er Jahre, War of Drugs, da kann man auf YouTube irgendwie düstere Sachen. Was passiert, wenn du Hasch rauchst? Du wirst zerstört. Da gibt es geile Videos. Ja? Das ist genau dasselbe.
Genau, und diese Bilder wurden einfach benutzt von diesen Menschen. Es wurde dann eben über diese Personen gesagt, die sind hässlich, guck mal, wie die jetzt aussehen. Und es wurde eben behauptet, die haben Crystal Meth genommen. Tatsächlich wurde wenig darüber gesprochen, was waren denn die sonstigen Lebensumstände. Dass es zu so einem Verfall kommt, hat ja oft auch mit anderen Dingen zu tun, mit ich muss vielleicht anschaffen gehen, das ist ein Problem. Dann in den USA haben wir nicht die gleiche Gesundheitsversorgung wie in Deutschland. Wir wissen nicht, welche Streckmittel wurden konsumiert, welcher Mischkonsum lag vor. Also all diese Dinge wurden überhaupt nicht thematisiert, sondern es wurde dargestellt, so siehst du aus, wenn du 2,5 Jahre lang Crystal Meth zum Beispiel konsumiert hast. Aber das stellt ja nicht die Realität dar. Und ich finde tatsächlich, dass in sowas auch was total Gefährliches liegt, wenn man Menschen damit nicht aufklärt, sondern ihnen quasi sagt, so ist das auf jeden Fall. Die Wahrheit ist aber, wenn man jetzt jemanden kennenlernt, der vielleicht seit 2,5 Jahren zu unregelmäßigen Zeitpunkten Crystal Meth konsumiert hat, dann wird diese Person nicht so aussehen. Und das kann natürlich dann dazu führen, dass man sich denkt, so, okay, ich werde von den Medien verarscht. Offensichtlich ist das ja gar nicht so schlimm. Gerade wenn man vielleicht ein junger Mensch ist, ja, dann kann ich das ja auch mal ausprobieren. Und da wäre es doch viel besser zu sagen, das ist übrigens das, was im Körper passiert. Das sind die Kurzzeitfolgen, das sind die Langzeitfolgen, das sind die Risiken. Und das ist der Grund, warum das Menschen machen. Ich glaube, damit wäre allen geholfen, wenn man das einfach mal ganz neutral darstellt und mit Menschen spricht, die das machen. Und sie eben fragt, warum eigentlich?
Ich glaube, dass junge Menschen solche Bilder übrigens überhaupt nicht abschrecken. Das ist eine These von mir, die stelle ich hier jetzt mal so in den Raum. Weil wenn man jung und abenteuerlustig ist, dann ist man unsterblich.
Ich höre, wie Isabel einatmet.
Ja, ich finde das total interessant. Also als ich an meinem Buch dazu geschrieben habe, habe ich mit vielen Leuten auch zum Beispiel über Wir Kinder vom Bahnhof zugesprochen. Und es gab eigentlich nur zwei Meinungen dazu. Die einen haben gesagt, ich fand das so krass, das hat mich total abgeschreckt, Drogen zu nehmen.
Und die anderen haben gesagt, geil.
Die anderen haben gesagt, geil, ich fand das so interessant, ich wollte das auch.
So,
und mein Eindruck war bei den Menschen, die gesagt haben, ja, das hat mich total abgeschreckt, dass die meisten davon wahrscheinlich gar nicht in der Gefahr waren, das auszuprobieren. Ja. Das ist so dieser Trugschluss, den ich auch, wenn ich an Schulen gehe, oft erlebe, so bei Lehrern, dass sie halt denken, ja, man muss die Leute abschrecken und man muss das sagen, dass so eine Erwartungshaltung an den Tag gelegt wird, weil viele dann eben auch von sich selbst ausgehen und eben denken, ja, mich hat das abgeschreckt, aber gar nicht hinterfragen, dass sie ja vielleicht nie diesen Drang hatten, das zu machen.
Wenn ich das so ein bisschen richtig raushöre, dann hat dieses Abschrecken wollen, wurde oft versucht über abschreckende Bilder zum Beispiel, die dann gleichzeitig auch Menschen abgewertet haben. Wie können wir denn, wenn wir nochmal mehr darüber reden, wie es besser geht, wie können wir denn in diesem Spannungsfeld zwischen aufklären und auch jetzt keine Probleme verschweigen und das aber gleichzeitig tun, ohne Menschen abzuwerten. Wie können wir das machen?
Ich glaube, es ist noch nicht mal so diese Abwertung unbedingt. Ich würde es nicht sagen, dass Wir Kinder vom Bahnhof Zoo unbedingt mega abwertend ist. Also,
nein,
das ist ja
überhaupt nicht.
Das ist ja vor allem ein Erfahrungsbericht. Aber was da fehlt, sind tatsächlich so Einordnungen. Also was man in dem Buch jetzt ja nicht so erfährt, sind so Hintergründe. Also was passiert im Körper eigentlich? Das wäre ja auch mal total interessant. Das wird ja da gar nicht thematisiert, sondern was halt thematisiert wird, ist der Absturz von einem jungen Mädchen. Und gerade als Jugendliche, wenn man vielleicht auch selbst Probleme hat, kann das halt eher auf einen auch einen Reiz entwickeln. Und ich glaube, da wäre es besser, Sachen einfach mal wirklich so beim Namen zu nennen, was passiert im Körper, da einfach Jugendlichen auch zuzutrauen, so diese Informationen weiterzugeben und auch natürlich, warum machen das Leute? Also man darf natürlich auch nicht verschweigen, ja, es gibt ja einen Grund, warum das Menschen machen. Wenn jetzt alles an Heroin total furchtbar wäre und das einem gar keinen Nutzen geben würde, dann würde das ja auch niemand tun. Also ich glaube, man muss da einfach zeigen, das sind die Gründe, das sind eben die positiven Effekte, weswegen das Menschen machen. Das sind aber auch die Sachen, die das mit sich bringt. Und das andere ist natürlich auch, was ich ganz, ganz wichtig finde, Jugendliche darüber aufzuklären, also über Safer-Use-Regeln. Der erste Schritt ist da, finde ich, eben zu sagen, du solltest nichts konsumieren, nur weil das dein Freundeskreis macht oder weil Leute zu dir sagen, du solltest das auch machen. Dass man sich eben immer informieren muss, bevor man etwas macht, was ist das überhaupt, was macht das im Körper? Dass man sich anguckt, wie sieht das denn in meiner eigenen Familie zum Beispiel aus? Gibt es da Menschen mit psychischen Erkrankungen, mit Suchtproblematik?
Auch das halte ich für Schmarrn. Wie gesagt, Jugendliche sind abenteuerlustig. Ja? Und es gibt sicherlich irgendeine Art von intellektueller Erklärung für alle Dinge. Wenn du das machst, dann passiert das. Irgendwie so eine Kausalerklärung. Wenn ich aber 15 bin, diese Frage, also diese intellektuelle Frage, die stellt sich nicht. Meiner Ansicht nach. Also,
Herr Zieblis, wie sehen Sie das denn? Sie arbeiten ja mit sehr vielen Leuten zusammen.
Ja, ich möchte sagen, das hat eben sehr damit zu tun, eben inwieweit man eben Ressourcen hat, die die Risiken schmälern, die Substanz oder den Effekt eben auch dauerhaft mir einzubauen, damit ich gut durch den Tag komme, oder eben ob ich genug anderes habe, was es aufwiegt, dass es dann eben eine Erfahrung ist unter vielen, die aber nie so ein Gewicht kriegt. Das ist dann ja eben schon eine Biografiegeschichte, und da kann man sich dann das ja auch biochemisch und physikalisch anschauen oder eben wirklich einfach nur als Effekt, ob ich einfach diesen Erfahrungsschatz einem anderen Erfahrungsschatz gegenüberstellen kann oder eben nicht und wie da das Gewicht so sich verteilt.
Also die Frage, wie man aufklärt, war es ja so ein bisschen als genau so. Von ja. Medienseite. Ja.
Das finde ich wirklich, wirklich schwierig. Also ihr habt ja verschiedene Thesen da. Also erstmal finde ich, es ist gut, Stichwort safer use, erstmal so ein bisschen neutral zu sein. Also jeder Jugendliche, so gut wie jeder, wird irgendwann mal an einem Joint ziehen. Soweit ist es jetzt.
An dieser Stelle gehe ich mal kurz rein. Das sind die Aussagen von Herrn Vogel. So pauschal kann man das nicht sagen. Laut der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen e.V. konsumieren 26,7% der Bevölkerung in Deutschland mindestens einmal im Lebenslauf eine illegale Droge.
Und da finde ich auch den Hinweis von Frau Bär wirklich hilfreich, so dieses safer use. Und zwar nicht im Sinne von, wenn du das nimmst, dann passieren aber ganz schlimme Dinge damit. Sondern wie funktionieren eigentlich Drogen? Wie wirken die? Wie kann man damit umgehen? Wie kommst du vielleicht wieder runter, wenn du da drauf bist? Was gibt's für Hilfsangebote? Das Drogenbenutzen als etwas zutiefst Menschliches erstmal zu akzeptieren und vor allen Dingen als etwas zutiefst Jugendliches, Abenteuerlustiges, und dann darüber aufzuklären, wie man irgendwie damit umgeht, wäre so ein Vorschlag oder eine Idee von mir.
Man kann ja auch sich überlegen, wie ist es denn sonst an Schulen? Wir klären ja Jugendliche zum Beispiel auch im Sexualkundeunterricht auf. Wir klären sie darüber auf, auch zu einem Zeitpunkt, wo man zum Beispiel eigentlich sagt, offiziell darf man ja erst ab 14 Jahren Sex haben. Ja. Trotzdem wird in Schulen schon zu einem früheren Zeitpunkt darüber aufgeklärt. Und das macht man ja auch aus einem Grund so, ne? Wenn man ja nicht davon ausgeht, Jugendliche machen das dann erst mit 14, wenn sie das dürfen, sondern dass man eben vorher schon sagt, okay, genau, Jugendliche sollten vielleicht einfach wissen, welche Verhütungsmethoden gibt es, wie schütze ich mich auch vor sexuell ansteckenden Krankheiten. Und da traut man das Jugendlichen ja auch zu, dass sie da in der Lage sind, diese Informationen aufzunehmen und für sich was draus zu ziehen, so. Und ähnlich sehe ich das auch beim Thema Drogen, auch wenn das da natürlich, es wird da auch immer Leute geben, egal was man sagt, die dann eben dazu neigen, einfach zu experimentieren, denen das vielleicht auch einfach an bestimmter Stelle ein bisschen egal ist. Ich glaube aber auch, dass es viele gibt, die vielleicht denken, ich möchte das mal ausprobieren, aber trotzdem sich dabei denken, ich möchte mir jetzt dabei nicht mehr schaden als jetzt zum Beispiel durch die Substanz selbst. Und dafür sind ja auch Safer-Use-Regeln da. Oder ich möchte nicht komplett mich aus der Welt schießen. Da gibt's ja auch, es gibt ja auch Safer-Use-Regeln zum Beispiel für Alkohol, dass man eben sagt, okay, bleib bei einer Alkoholsorte zum Beispiel, trink da nicht durcheinander, trink zwischendurch Wasser. Solche Sachen. Und das gibt es ja eigentlich für fast jede Substanz.
Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an die Cannabis-Legalisierungsdebatte der letzten Monate denke, da ist es ja auch ein Thema, was auch instrumentalisiert wird von der Politik. Und da haben wir auch verkürzte Debatten zum Teil. Wie können Journalistinnen und Journalisten denn hier trotzdem ganzheitlich und differenziert berichten?
Ich glaube, wenn ich kurz da einhaken darf, dass da enorm viel schiefgelaufen ist bei dieser Debatte. Weil eigentlich eine der wichtigsten Fragen, um die es eigentlich hätte gehen müssen, nämlich ist es überhaupt realistisch, dass diese Legalisierung kommt, die ist total in den Hintergrund gerückt. Wir haben über Dinge geredet, die noch gar nicht in greifbarer Nähe waren. Also da wurden auch Sachen behauptet, die sich so nicht halten lassen, wenn man zum Beispiel in andere Länder blickt. Aber es wurde nicht darüber geredet, welche Hürden es eigentlich gibt, um diese Legalisierung überhaupt durchzusetzen. Und jetzt sehen wir ja, dass diese Legalisierung, so wie sie angekündigt wurde, gar nicht in diesem Zeitraum kommt. Und das hätte man eigentlich vorher schon absehen können. Und trotzdem war das nur zu einem geringen Teil der Berichterstattung. Und da hätte man schon anfangen können.
Wir haben jetzt schon gesagt, ganzheitlicher berichten, auch differenzieren, auch was Wortwahl angeht. Wie machen wir das mit so politischen Debatten?
Ich finde, es kommt schon mal darauf an, wen lade ich ein oder wen befrage ich nach seiner Meinung. Und dann auch zu gucken, wenn ich denn jetzt so eine krasse Meinung höre, zum Beispiel irgendjemand sagt, ja, wenn wir das machen, dann wird die Kriminalität enorm ansteigen, dann sollte ich das als Journalist oder Journalistin nicht einfach ungeprüft so wiedergeben, sondern sollte mir wirklich auch davor nochmal anschauen, wie sieht es denn aus in Ländern, die zum Beispiel, wenn man jetzt nach Kanada blickt, die diese Legalisierung durchgeführt haben. Portugal. Ist es denn wirklich so eingetreten? Ja, bei Portugal haben wir ja eine Entkriminalisierung, keine Legalisierung. Also das beste Vergleichsbeispiel wäre eigentlich nach Kanada zu blicken, weil eine ähnliche Art der Legalisierung hatten wir ja auch eigentlich in Deutschland vor. Das passiert jetzt so ja erstmal nicht. Aber wenn man sich da eben dann die Zahlen mal ganz nüchtern angeschaut hat, hat man eben gemerkt, diese Horrorszenarien, die dann in den Medien teilweise auch aufgebauscht wurden oder wo eben solche Aussagen dann auch wiedergegeben wurden, die sind da nicht eingetroffen. Klar gab es dann vielleicht auch andere Sachen, wo man sich eben angucken musste, zum Beispiel, dass der Schwarzmarkt eben nicht so krass reduziert wurde anfangs, wie man sich das erhofft hatte. Und das lag zum Beispiel in Kanada daran, dass es krass zu teuer war. Und das sind alles Dinge, die sind eigentlich wichtige Themen, die hätte man in den Medien gut auch wiedergeben können und diskutieren können. Aber es ging sehr viel um andere Sachen. Also dann wurden auch Leute rausgegriffen, wie zum Beispiel jemand, der in der Psychiatrie arbeitet. Und dann wurde gesagt, ja, deswegen finde ich das total kacke, diese Legalisierung. Und deswegen wird das total problematisch. Aber das ist halt eine Einzelmeinung von jemandem, der natürlich auch ein Extrem erlebt. Ne? Das ist ja, man kann ja nicht davon ausgehen, dass der wirklich den Einblick hat. Der kennt halt die Leute, die mit dem Drogenkonsum am Ende nicht klargekommen sind und die dann davon auch krank geworden sind. Aber das, man muss sich ja das alles in der Relation anschauen und man muss auch gucken, wenn man sich dann die Legalisierung anguckt, wieso sollte denn jetzt der Anteil der Menschen, die dann schwer erkranken, steigen? Es ist doch dann viel eher so, dass Leute vielleicht sich auch eher mal Hilfe suchen, weil es nicht mehr so stigmatisiert ist, weil sie nicht mehr das Gefühl haben, ich bin kriminell, wenn ich jetzt irgendwie einen Joint rauche. Also das sind alles Dinge, die wurden auf dieser Ebene so gut wie gar nicht diskutiert und das finde ich sehr schade.
Das ist aber irgendwie natürlich dieses allgemeine Problem von False Balance. Du lädst Leute in eine, ich gucke ja sowas nicht, aber so in eine Talkshow ein und der eine sagt irgendwie, der Mond ist ein Himmelskörper und der andere sagt, ja, der Mond ist aus Käse und so. Und dann fragt der Journalist, bin Käsefreund und warum ist eigentlich der Mond aus Käse? Ja, weil man beide Meinungen irgendwie vertreten will. Aber natürlich gibt es dann irgendwie die journalistische Pflicht, auch die Gegenmeinung immer zu pflegen. Und dann kommt natürlich genau sowas raus wie der Pfleger in der Psychiatrie, der irgendwie dauernd irgendwie junge Leute hat, die eine Haschpsychose haben.
Also wir bräuchten vielleicht auch mehr Journalistinnen und Journalisten wie Isabel Bär, die sich spezialisiert haben und einfach eine Expertise haben, gerade wenn es so ein Thema wird, was dann plötzlich wie jetzt in dieser Legalisierungsdebatte so lange und tagesaktuell berichtet wird.
Ich glaube, das ist noch nicht mal nötig, dass man sich jetzt zu allem so mega krass einlesen muss. Es reicht ja schon aus, wenn man zum Beispiel jetzt so eine Aussage hat, so dadurch wird das ganz krass ansteigen. Und dann guckt man sich eben an, stimmt das denn überhaupt? Gibt es dafür eine wissenschaftliche Grundlage? Das machen wir ja bei anderen Aussagen im Journalismus auch nicht anders. Ist ja auch unsere Arbeit, das nachzurecherchieren. Und das heißt, ich kann ja auch nach einem Interview das dann nochmal einordnen und eben sagen, so er hat das zwar gesagt, aber wir haben uns die Zahlen angeschaut, das trifft so auf Vergleichsländer zum Beispiel gar nicht zu. Das ist eine Möglichkeit, die man eben machen kann. Ich finde es nur gefährlich, wenn man solche Aussagen einfach übernimmt. Das ist zum Beispiel auch, das war so im Oktober 2021, da ist das passiert bei Karl Lauterbach, da hat er behauptet in einem Interview, dass Cannabis inzwischen mit Heroin versetzt sei und dass ein Grund für ihn wäre, eben eine Legalisierung von Cannabis zu befürworten. Und das wurde so durch viele Medien weitergetragen und weitergetragen. Und irgendwie hat erstmal niemand hinterfragt, stimmt das denn überhaupt, dass Cannabis in Deutschland neuerdings mit Heroin versetzt ist? Und tatsächlich haben dann eben Anfragen ergeben, dass das eben nicht der Fall ist. Und das hätte man eben schon viel früher vermeiden können, dass sowas einfach so ungefiltert herausgepeitscht wird.
Vielleicht können Sie noch mal alle überlegen, wo Sie die größten Punkte sehen, wo dran gearbeitet werden muss, was anders sein sollte.
Also mir hat geholfen, im Journalismus mit den betroffenen Menschen zu sprechen und mir dann gleichzeitig aber auch anzugucken, was sagen denn eigentlich die Zahlen, was gibt es denn auch an Untersuchungen auch so europaweit. Und ich glaube, wenn wir da mehr drauf gucken, wenn wir im Gespräch bleiben mit Betroffenen und nicht nur über sie sprechen und wenn wir gleichzeitig uns eben auch angucken, was sagen denn die nüchternen Zahlen, dass wir da zu einer besseren Berichterstattung kommen können.
Herr Ziblis?
Ja, kann ich beipflichten und grundsätzlich glaube ich auch, auf jeden Fall ist das immer ein gutes Pfund, wenn man über irgendwas berichtet, sich tatsächlich fit gemacht hat im Thema. Das ist auf jeden Fall ein riesen Qualitätssprung und eben steht dem so gegen, wenn einfach nur um Klicks zu generieren oder eine kurze Öffentlichkeit zu kriegen, so Sensationsdinger aufnimmt und die dann eben keine Substanz haben, aber man da eben darüber einfach ein Publikum kriegt. Also das ist wirklich so ein, glaube ich, so ein Kernfehler im System selbst, ne? Aber solche Podcasts wie hier oder jetzt, ich dachte gerade eben so, wenn man gegenüberstellt, entweder Thilo Jung, 5 Stunden Interview mit irgendeinem, aber tatsächlich in die Tiefe und auf dem anderen Pol dann ein Maischberger Stündchen, wo 5 Leute ihre Worthülsen fallen lassen, dann eben eher das, wo es mal in die Tiefe geht. Ne? So im Vergleich, das wird schon viel bringen. Und wenn sowas dann mehr Publikum hätte, glaube ich, wäre das schon ein Schritt nach vorn.
Also erstmal würde ich auch sagen, Frau Bär, die Leute selber befragen, wobei ich sagen, natürlich würde Junkies lügen immer, aber die Lüge ist dann auch wahr. Menschen nehmen Drogen. Und zwar fast alle. Ob es die Zigarette, das Weinchen und so weiter ist. Und wir als Gesellschaft und auch die Medien müssen diese Tatsache einfach akzeptieren.
Ja, danke schön. Ich glaube, ich nehme hier sehr viel mit heute und lasse auch einiges nochmal sacken. Ich weiß nicht, wie geht's Ihnen so? Wie gehen Sie hier so raus?
Ich finde es auf jeden Fall eine wichtige Diskussion und ich habe auch das Gefühl, dass auch wenn noch viel zu tun ist im Journalismus, dass sich doch in der letzten Zeit schon einiges getan hat. Vor allem, dass wir zumindest jetzt auch mal darüber sprechen, welche Worte benutzen wir überhaupt. Ich glaube, das ist schon mal ein guter erster Schritt und da kann man gut dran anknüpfen.
Hast du gerade irgendwelche positiven Beispiele im Kopf oder auch von denen wir noch was lernen können?
Also allgemein finde ich sehr gut, dass es inzwischen für Journalisten sehr viele Leitfäden gibt. Also es ist jetzt ja nicht nur zum Thema Drogen, da sollte es tatsächlich noch mehr geben. Ich glaube, da gibt es nur diesen einen, von dem ich bis jetzt auch gar nichts wusste. Aber sonst zum Beispiel auch bei Themen wie Leben mit Behinderung oder sowas, da gibt es inzwischen ja auch Leitfäden oder wie berichten wir über Transpersonen. Und ich glaube, das ist ein guter Schritt, wenn man sich das auch als Journalist einfach mal durchliest und dann eben guckt, wie kann ich das in meiner täglichen Arbeit umsetzen, weil da kann einfach der Beitrag nur gewinnen, wenn ich Menschen so auch in der Sprache mit Respekt begegne.
Nee, also ich finde auf jeden Fall immer wieder diese Diskussion oder solche Gespräche in Gang zu bringen, ist schon auch immer so die halbe Miete. Und dann tatsächlich, glaube ich auch, finde ich ja so eine illustre Runde von eben jemand aus einer eigenen Erfahrung, jemand, der sich tief eingearbeitet hat, jemand, der das im Hilfesystem mit anguckt, jemand, der nur interessiert ist, aber alles zusammen. Sowas ist eine befruchtende Angelegenheit, würde ich sagen. Das könnte mehr Aufmerksamkeit kriegen und dass wir die jetzt hier bekommen haben, finde ich super.
Ich würde sagen, ein Leitfaden, welcher auch immer, ist kein Grundgesetz. Der kann ja immer wieder überarbeitet und auch diskutiert werden. Und das, was wir heute gemacht haben, war ein Beitrag dazu.
Das war unser Medienpodcast nach Redaktionsschluss. Wir haben in dieser Folge über die Berichterstattung über Drogen gesprochen. Und wenn Sie bei diesem Thema Unterstützung suchen, dann kann Ihnen unter anderem die Telefonseelsorge helfen. Im Internet oder über die kostenlose Hotline. Die Nummer ist 0800 3x1 0 3x1 0800 dreimal die 1, 0, dreimal die 1. Mit dabei war der Hörer, den wir Herrn Vogel nennen, der aber anders heißt, der Sozialarbeiter Norman Zieblis und die Journalistin Isabel Bär. Und wenn Sie mal eine Frage oder Kritik rund um Journalismus haben, dann machen Sie es wie Herr Vogel und schreiben uns an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Nach Redaktionsschluss in einem Wort. Ich bin Pia Behme. Danke, dass Sie zugehört haben.